HR Info. Das Interview. Macher, Menschen, Meinungsführer. Hessische Spitzenpolitiker zur Bundestagswahl.
Mit Christopher Plass und Katja Marx und einem Politiker in doppelter Verantwortung für unsere Demokratie, Volker Bouffier. Er führt als hessischer Ministerpräsident seit 3,5 Jahren die erste schwarz-grüne Landesregierung in einem deutschen Flächenland. Außerdem ist er seit 7 Jahren stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU und gilt als Vertrauter von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Als Teilnehmer des Dieselgipfel von Politik und Wirtschaft und Regierungschefin Hessen als Standort von Opel und VW wollen wir auch von Volker Bouffier wissen, wie die Zukunftsfähigkeit der Autoindustrie in Deutschland gesichert werden kann.
Herr Bouffier, sind Sie vom Typ her eigentlich eher ein Optimist oder ein Pessimist?
Uneingeschränkt ein Optimist.
Muss man wahrscheinlich in der Politik auch sein. Wir haben uns das gefragt, weil uns aufgefallen ist, bei Wahlkampfkundgebungen, wenn zum Beispiel die Bundeskanzlerin nach Hessen kommt, sagen sie ihren Parteianhängern immer warnend, Leute, die Wahl ist noch nicht gelaufen. Ich meine, die CDU ist bei knapp 40%, manchmal war sie auch schon drüber in Umfragen. Macht Ihnen da Martin Schulz Sorgen? Kann der eh noch gefährlich werden?
Ich glaube nicht, dass sich grundsätzlich da noch was ändert, also dass die Sozialdemokraten an der CDU vorbeiziehen, das glaube ich nicht. Aber ich habe viele Wahlkämpfe erlebt und jeder Wahlkampf ist eine eigene Herausforderung. Und zum einen gebietet es der Respekt vor dem Wähler, dass man nicht einen Monat vorher sagt, Kinder, könnt auch jetzt mal zu Hause bleiben, die Sache ist doch gelaufen. Also das ist die falsche Antwort. Die zweite ist, es gibt am Ende immer Bewegung. Das kann noch stärker zu unseren Gunsten ausschlagen.
Wir sind ja noch über 40% unentschlossen angeblich.
Ja, könnte sein. Wir haben ja eine Vielzahl von Parteien, die unterwegs sind. Und am Ende, so banal das klingt, am Ende zählt jeder Sitz.
Ist Schulz noch gefährlich für Sie?
Ich nehme jeden ernst. Ich glaube, dass er im Wesentlichen auf falsche Themen setzt. Das Grundthema der Sozialdemokratie entspricht nicht dem Grundempfinden der Bevölkerung. Wenn jemand in Deutschland daherkommt und sagt, es ist hier alles irgendwie ganz schräg und wir sind sehr, sehr in einer gefährlichen Situation, die Menschen werden von Armut erfasst etc., das ist nicht die Grundmelodie des Landes.
Herr Bouffier, offensichtlich ist ja der SPD-Herausforderer für Sie da nicht der wesentliche Faktor. Aber eine Demokratie lebt doch eigentlich davon, dass die Wählerinnen und Wähler zwischen der Alternative wählen können, auf der einen Seite eine konservativ bewahrende Politik zu haben und auf der anderen Seite eine progressiv verändernde. Eigentlich müsste Ihnen als gutem Demokraten das doch Sorge machen, dass man nicht mehr klar zwischen links und rechts unterscheiden kann bei den großen Volksparteien. Warum gefährden Sie die demokratische Kultur damit?
Wir gefährden sie nicht. Wir werden ja nicht gewählt aus politisch-theoretischen Ansätzen heraus, sondern wir werden gewählt, damit die sehr gute Situation Deutschlands nicht nur heute so ist, sondern möglichst auch morgen und übermorgen. Daraus leiten sich eine Fülle von Aufgaben ab. Beispiel, die Digitalisierung wird unser ganzes Leben verändern, da ist eine Menge zu tun. Wir haben große Herausforderungen, dass wir zum Beispiel genügend Fachkräfte haben für wichtige Aufgaben. Das heißt, der ganze Bildungsbereich muss auch den Bereich der beruflichen Bildung viel stärker sehen. Wir müssen die Familien fördern. Wir müssen diese Gesellschaft zusammenhalten, die so unterschiedlich geworden ist. Und trotzdem, das spürt doch jeder, braucht eine Gesellschaft einen Kompass. Dazu gibt es konkrete politische Antworten, die einen mit dieser und die anderen mit jener Antwort. Es stimmt nicht, dass alles sozusagen das Gleiche ist. Wenn man sich die Mühe macht und schaut mal etwas näher hin, sehen Sie die Unterschiede.
Widerspruch, Herr Bouffier. Ich glaube, dass es genau diese sichere Grundausrichtung aus einer moralisch-ideologischen Überzeugung heraus ist, die die Menschen dazu bewegt, entweder sich konservativ aufzustellen oder eben auf der anderen Seite progressiv. Und jetzt nehmen wir mal ein paar Beispiele. Ehe für alle, Atomausstieg, Aussetzung der Wehrpflicht. Wie arrogant ist die Politik denn an dieser Stelle eigentlich, wenn sie nicht vorher erklärt und auch den Diskurs in der Gesellschaft darüber befördert und vorantreibt, sondern im Hauruck-Verfahren entscheidet? Und ich sehe da keinen Unterschied zwischen der SPD und der CDU.
Das ist sehr unterschiedlich. Sie haben zum Beispiel den Atomausstieg genommen. Da muss man schon der Wahrheit die Ehre geben. Das wollten alle Parteien. Immer.
Das ist das, was ich
sage.
Es ging
einfach nur um die Frage, in welcher Geschwindigkeit etc. Und Fukushima wusste ich jedenfalls nicht, dass es passieren würde. Und eine Debatte zu führen, sozusagen im Himmel, macht auch keinen Sinn. Bei dem Aussetzen der Wehrpflicht haben wir 2 Jahre diskutiert. Wir haben sogar einen Bundesparteitag darüber abgehalten. Die hessische CDU hat 2 Parteitage darüber abgehalten. Also es ist nicht so, dass wir das aus der Hand entschieden hätten. Aber Ihre Grundauffassung ist ja die, die Menschen entscheiden sich entweder sozusagen für das Bewahrende oder für das Verändernde. Da kommen Sie relativ schnell zu folgender Überlegung. Wenn die Menschen das Gefühl haben, dass die Politik, wie sie sich jetzt gestaltet, für sie erfolgreich war, dann muss man doch fragen, warum sollen die es ändern? Ändern um des Änderns willen halte ich mit Verlaub für nicht klug. Und ich glaube, das verstehen die Bürgerinnen
Dennoch
und Bürger.
Dennoch finden sich ja gerade viele konservative Wähler da in der CDU nicht wieder. Sie stammen ja selbst aus einer urchristdemokratischen Familie. Großvater war CDU-Mitbegründer in Gießen, der Vater war CDU-Kommunalpolitiker. Beide leben zwar nicht mehr, aber gäbe es da heute keine Standpauken?
Mit Sicherheit nicht. Das kann niemand besser beurteilen als ich, weil ich natürlich in dieser Tradition stehe. Eine Partei wie die Union, die rund 40% bekommt, wir sind mit Abstand die Partei, die die meisten Bürger politisch erreicht, die hat immer auch Leute, die irgendwann sagen, da mache ich nicht mehr mit. Aber das sind relativ wenige. Die CDU, das gilt allemal für die hessische CDU, ist eine Partei, die sich aus drei Gründen speist. Wir sind eine Partei, die liberal ist, die sozial ist und die konservativ ist. Und sie baut auf dem christlichen Menschenbild. Das ist unsere Grundmelodie. Und das ist erkennbar. Und deshalb sind viele Menschen auch nach wie vor der Überzeugung, bei der CDU bin ich politisch richtig aufgehoben. Und deshalb kann ich nur sagen, ich glaube, wir sind da auf der Höhe der Zeit, aber wir machen nicht Änderung um der Veränderung willen.
Vielleicht ist ein Problem der Unterscheidbarkeit auch die Tatsache, dass es eine große Koalition in Berlin gibt. Da ist ja immer die Frage, wo ist da der Spielraum, sich tatsächlich auch als Partei unterschiedlich aufzustellen. Sie sind viel unterwegs, auch in den Wahlkämpfen, auch aktuell. Sie reden mit vielen Bürgern und ich denke schon, dass Ihnen nicht entgangen ist, dass man so sagt, naja, die Politiker da oben, die wissen gar nicht mehr genau, was wir eigentlich hier so brauchen und wollen. Wie sehen Sie den Zustand der demokratischen Kultur in Deutschland? Wir haben so ein gewisses Desinteresse, was sicherlich auch mit politischen Strukturen zu tun hat, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Aber wenn Sie eine Bestandsaufnahme machen, ist da eine Gefährdung in dieser modernen demokratischen Gesellschaft oder müssen wir das einfach abkönnen, was sich da so im gesellschaftlichen Raum tut?
Zunächst einmal ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn wir mal einen Blick über den Tellerrand nehmen und schauen wir uns mal andere europäische Länder.
Umso mehr, aber
das ist ja genau der Hintergrund der Frage. Europäische Länder an. Gemessen daran glaube ich, dass die demokratische Entwicklung in Deutschland sehr ordentlich ist. Wir haben gemessen an fast allen anderen Ländern, an den Rändern, an den extremen Rändern
des politischen Spektrums
mit die kleinsten Zahlen. Das mit Frankreich vergleichen, Stichwort Marine Le Pen. Wenn Sie nach Italien gucken, wenn Sie nach Griechenland gucken, nach Polen oder Herrn Wilders in Holland, da, glaube ich, haben wir eine gute Grundsituation.
Die AfD könnte drittstärkste Partei werden, nicht?
Ja, das ist ja einfach zunächst mal der Blick auf die Situation.
Aber lassen Sie uns bei diesem Blick mal bleiben, Herr Bouffier. Lassen Sie uns mal prophetisch auf die Bundestagswahl schauen. Wir geben Ihnen ein paar Sätze vor und Sie sagen uns in einem Wort, ob es sich dabei am Tag nach der Wahl in Ihren Augen um Traum oder Wirklichkeit handelt.
Erstes Thema. Die Große Koalition in Berlin wird am 24. September abgewählt. Wäre das ein Traum oder ist das Wirklichkeit?
Das halte ich für Wirklichkeit.
Die AfD wird drittstärkste Kraft im Bundestag. Traum oder Wirklichkeit?
Albtraum.
Angenommen, Angela Merkel hätte nach der Wahl die Alternative Schwarz-Gelb oder Schwarz-Grün und entscheidet sich für die FDP. Traum oder Wirklichkeit?
Ich glaube, dass eine Zweierkoalition aus heutiger Sicht eher unwahrscheinlich ist. Außer CDU, CSU und SPD.
Ministerpräsident Volker Bouffier in HR Info, das Interview. Wir haben eben das Thema Traum angesprochen. Man kann ja auch von politischen Albträumen sprechen. Man kann auch von persönlichen Träumen oder auch Albträumen sprechen. Wir haben Ihnen unsere Interviewbox mitgebracht, das fester Bestandteil dieser Sendung. Die steht vor Ihnen. Wenn Sie da mal kurz den Deckel lüften und mal gucken, was drin ist und vielleicht uns ein bisschen beschreiben, was Sie da in der Hand haben.
Also, da ist zunächst mal ein Basketball, das finde ich schon mal ganz prima. Das trifft mich sehr. Dann haben wir, das kann ich nicht so richtig sehen, da müsste ich jetzt mal die Brille rausholen.
Ja.
Das ist, bin so unsicher, was das sein könnte. Das ist ein Korb,
ja.
Und das ist das Brett vom Basketball, das ist sehr in Ordnung. Das erinnert mich sehr an meine Leidenschaften und da stand noch Magic.
Sie haben eine Plexiglaskugel in der Hand. Innen drin ist dieser kleine Basketball und ein Korb. Und Herr Bouffier versucht jetzt gerade mit völlig konzentriertem Blick und mit beiden Händen diesen kleinen Basketball im Korb zu versenken.
Hey.
Ja,
er hat es gerade geschafft. Er hat es geschafft.
Jetzt ist es gelungen.
Und immer noch voller Profi.
Danke. Schön.
Da haben Sie Spaß.
Das macht mir Spaß.
Ihr Jugendtraum, Herr Bouffier, war es nicht, Politiker zu werden, sondern Basketballprofi. Daraus wurde nichts, weil Sie mit 22 Jahren einen schweren Autounfall hatten. Sie lagen ein Jahr im Krankenhaus, dann brauchte es noch 2 Jahre, bis Sie wieder stehen konnten und auch gehen konnten. Ich denke mal, so eine intensive Grenzerfahrung zwischen Traum eines Spitzensportlers und Albtraum prägt einen ja. Heute sind Sie Spitzenpolitiker. Was war das Wichtigste, was Sie aus dem Sport in die Politik mitgenommen haben?
Der Sport hat mir sehr viel gegeben. Der Sport war eigentlich mein Leben. Ich habe mitgenommen, dass man im Sport viele Dinge ganz gut lernen kann, die man auch so fürs Leben gebrauchen kann. Also, wenn du mehr trainierst, bist du besser, als wenn du weniger trainierst. Und dann gibt es immer Menschen, die sind noch besser. Und dann ist die Frage, höre ich jetzt einfach auf oder mach weiter? Also, Zielstrebigkeit, Fleiß. Wenn das Training um 17 Uhr beginnt, kommst du nicht um 17:30, weil dann lassen sie dich nicht mehr mitspielen. Wenn wir gewinnen, schnappen wir nicht über. Und wenn wir verlieren, behandeln wir die anderen nicht mit Baseballschläger. Und ich habe sehr viel Mannschaftssport gemacht und daraus gelernt, dass man allein ja schon ganz mächtig sein kann, aber es braucht ein Team. Und das sind alles Erfahrungen. Und wenn das dann spielerisch kommt, wenn das dann auch noch Freude macht, nicht immer, wenn man verliert, ist man selten erfreut, aber das war sehr prägend und das hat mir sehr viel gegeben. Und das ist auch für mich heute noch eine Grundlage meiner Lebensführung.
Die Leidenschaft sieht man Ihnen da jetzt quasi noch an. Man will ja als junger Sportler die Welt rocken und muss erfahren, dass es eben manchmal trotzdem nicht geht, dass man einstecken muss und andere noch besser sind. Was bedeutet das für Sie in Bezug auf Verantwortung in der Wirklichkeit?
Schauen Sie, wir können mal bei dem Beispiel bleiben. Manchmal läuft es unglaublich toll. Jetzt bleibe ich mal beim Basketball. Da nehmen Sie den Ball und aus 10 Metern versenken Sie das Ding im Korb, aber wunderbar. Also beim nächsten Mal stehen Sie allein vor dem Korb und normalerweise haben Sie 5000 Mal blind den Korbleger gemacht. Und diesmal geht er vorbei. Das gibt es im Leben. Und da gibt es 2 Situationen. Einmal sich wieder fangen. Bei der einen Situation nicht durchzudrehen, weil man so großartig ist, und bei der anderen jetzt nicht sozusagen verzweifeln nach dem Motto, ich kann nichts mehr. Und dann gibt es gerade auch im Sport häufig die Situation, wo einer die Verantwortung übernehmen muss. Es läuft irgendwie nicht, ja? So, und wenn dann alle den Ball so ganz schnell weiterpassen, also nach dem Motto, nimm du ihn, damit ich nichts falsch mache, ja? Dann kann daraus nichts werden. Dann muss einer bereit sein, zur Not, auch wenn er am Ende dann vielleicht für die Niederlage verantwortlich ist, zu sagen, okay, ich führe den Ball. Ich versuche, dass wir das Spiel drehen können. Und diese Verantwortung, das ist etwas, was ich über den Sport, glaube ich, auch sehr gut gelernt habe.
Ich will noch ein anderes Stichwort aufgreifen, hat auch was mit Sport zu tun, aber auch mit Politik, nämlich das Stichwort Wettstreit. Das gehört ja auch, sagen wir mal, zum Sport dazu. Ich übertrage es mal aufs Parlament. Wir haben ja vorhin diskutiert die Frage, wie leidenschaftlich oder leidenschaftslos kommt eigentlich Politik rüber? Wie sehr sind die Bürger in der Lage, dem zu folgen, was im Landtag hier in Hessen passiert oder im Bundestag in Berlin? Sie selbst sind ja im Plenum, wenn man Sie beobachtet, unter Umständen sehr leidenschaftliche Streiter. Sie beherrschen die freie Rede, Sie können auch mal ganz schön austeilen. Man merkt Ihnen das förmlich auch am roten Kopf an, wenn Sie etwas wirklich bewegt. Das ist aber nicht das Normale im Landtag oder in den Parlamenten, sondern meistens überwiegt die abgelesene Rede und die spröde Replik auf irgendeine Intervention. Frage an Sie, was kann man tun? Das ist ja auch eine Frage, wie Politik sich darstellt. Sind wir nicht zu eingefahren in Ritualen? Muss nicht gerade sowas wie Parlamentsbetrieb, das Herz der Demokratie, einfach ein bisschen verjüngt werden, neu aufgestellt werden?
Wir sind ja nicht Maschinen, wir sind Menschen. Wir haben schon alles möglich probiert. Die Regierungsbefragung macht der Bundestag. Wir machen die Fragestunde.
Tot langweilig.
Ja, es ist aber immer die gleiche Geschichte. Und dann dürfen Sie eins nicht vergessen. Es gibt sehr wenige Themen, die eine Mehrzahl der Bürger interessiert. Sehr, sehr wenige. Es gibt aber Themen, die einen bestimmten Bereich sehr interessieren.
Wenn man in die sozialen Medien schaut, Herr Bouffier, dann kann man das nicht teilen, dass es Themen gibt, für die die Menschen sich nicht interessieren, so wie Sie das gerade dargestellt haben.
Nein, gemeinsam interessieren.
Versagt dann aber doch die Politik, wenn sie diese Themen nicht findet. Die Themen liegen doch in der Zukunft. Wir haben Klimaschutz als Thema. Wir haben 80 Millionen Flüchtlinge, die auf der Welt unterwegs sind. Das kann doch nicht sein, dass es die Themen nicht gibt.
Natürlich gibt es die Themen. Es interessiert die Menschen auch, aber sehr selektiv. Es ist eine langjährige Erfahrung, dass wenn Sie ein Thema haben, das vor Ort die Leute interessiert, können Sie mit diesen Themen die Menschen jetzt nicht beeindrucken, sondern die wollen von dir wissen, wird das Windrad jetzt hier aufgestellt, ja oder nein? Die wollen wissen, wird die Schule neu gebaut oder wird sie nicht neu gebaut? Und wenn ich dann sage, passt mal auf dieser Welt gibt es relativ viele große und schwere Fragen. Sie haben sie genannt, das Klima, die Entwicklung der Weltbevölkerung, die Flüchtlingsströme. Dann sagen die, ja, das ist alles richtig, aber von dir wollen wir jetzt mal wissen, was du zu diesem konkreten Thema sagst. Und das merken Sie ja auch, wenn wir zum Beispiel Veranstaltungen anbieten, aller Art, dann haben wir sehr unterschiedliche Resonanz. Aber dass die Menschheit unpolitisch wäre, das kann ich nicht bestätigen.
Lassen Sie uns mal zu einer Veranstaltung der ganz anderen Art kommen, Herr Bouffier. Wir stellen uns vor, Sie haben in einem Berliner Restaurant einen Tisch für eine kleine Abendgesellschaft reserviert. Vier Gäste haben Sie eingeladen, nämlich Ihre Ministerpräsidentenkollegen Winfried Kretschmann von den Grünen, Horst Seehofer von der CSU, Stefan Weil, SPD-Regierungschef aus Niedersachsen und Bodo Ramelow von der Linkspartei aus Thüringen. Doch leider ist der Tisch zu klein. Wen laden Sie kurzfristig aus?
Ich würde noch einen Stuhl dazu holen.
Gut, dann sitzen Sie
damit
da gemütlich.
Damit das gar nicht zu einer solchen Situation kommt.
Dann sitzen Sie da gemütlich zu fünft an den Tisch gequetscht. Wie lange dauert es, bis Sie in dieser Runde beim Thema Diesel landen?
Das ist sehr individuell. Wir kennen einander ja alle schon ziemlich lange.
Alles Autoministerpräsidenten wohlgemerkt, ne?
Das ist das Schöne an dem
Amt. Sitzt an dem Tisch ein überparteiliches Dieselkartell?
Also, so wie Sie das beschrieben haben, Thüringen ist ja nur mit Eisenach knapp dabei und hängt letztlich hier an Opel, aber mal egal. Ich bin sehr sicher, wir würden sagen, wir brauchen den Diesel. Wir können unsere Klimaschutzziele ohne Diesel sinnvollerweise nicht erreichen, wegen des geringen CO2-Ausstoßes. Wir haben riesige Fortschritte gemacht bei den Stickoxiden. Wir haben in den letzten 20 Jahren 50% Reduktion und trotzdem haben wir ein Problem in bestimmten Bereichen, übersteigt es. Und unsere Antwort würde sein, wir wollen, dass die wichtigste Industrie, die wir haben, nicht kaputt geht. Die Politik kann ja beschließen, es darf keiner mehr fahren, aber wir können nicht moderne Technologien erfinden. Wir können sie auch nicht marktfähig machen. Das geht nur mit der Industrie und bei den vielen Arbeitsplätzen, die wollen wir erhalten und gleichzeitig umsteigen auf eine ressourcenschonende Antriebstechnik.
Das wird nach
meiner Überzeugung unsere gemeinsame Antwort sein.
Wir haben alle Angst oder viele haben Angst vor Fahrverboten. Das ist ja auch das Stichwort der Stunde. Bürger haben Angst, viele in der Politik haben auch Angst. Es gäbe ja eine Möglichkeit, das irgendwie zumindest zu steuern über die sogenannte blaue Plakette. Das ist jene Plakette, die nur noch erlauben würde, dass ganz saubere Dieselfahrzeuge in die Innenstädte kämen. Für und wider CSU-Verkehrsminister Dobrindt in Berlin ist dagegen. Wo stehen Sie da?
Die blaue Plakette kommt ja erst hinten. Sie ist ja kein Lösungsansatz zu dem Problem des Antriebs. Sie ist ja nur eine Kennzeichnung. Sie ist also ein Stück, wo man von außen erkennen kann, das Auto darf reinfahren und das Auto darf nicht reinfahren.
Also
die blaue Plakette
für
sich löst noch nichts, sondern davor steht ja die Frage, was machen wir eigentlich? Ist im Übrigen auch nicht revolutionär neu. Wir haben früher die grüne Plakette gehabt, die graue und die rote. Und da geht es ausschließlich bei diesem Streit um die spannende Frage, wie kann man denn leicht erkennen, ob das Auto reinfahren darf oder nicht. Und wenn wir nicht alle anhalten wollen, um die Fahrzeugpapiere sich anzuschauen, wird man ein Signal brauchen. Deshalb gehe ich da völlig unideologisch dran. Wichtiger ist ein anderer Punkt. Man könnte ja gelegentlich den Eindruck haben, die Menschen dürfen in Zukunft nicht mehr mit dem Diesel fahren. Das ist ja alles Quatsch. Wir wollen keine Fahrverbote und daran arbeiten alle mit großem Engagement. Und es geht auch nicht darum, dass wir sozusagen ganze Regionen jetzt absperren, dass man mit seinem Auto da nicht mehr fahren kann. Und es wird auch kein Absperren von ganzen Städten geben, sondern wir haben in einzelnen Städten an bestimmten Punkten ein Problem.
Darmstadt,
da wollen wir jetzt schauen, ob diese angekündigten Maßnahmen hinreichend greifen. Da wird ja weit diskutiert, ob das reicht oder nicht. Ich bin der praktischen Ansicht, wir machen auf jeden Fall das, was die Werte senkt. Das machen wir auf jeden Fall. Und dann gucken wir, ob wir noch mehr machen müssen. Ich halte nichts von einer Diskussion, die als erstes feststellt, es bringt nichts und dann machen wir dann also gar nichts. Davon kann ich.
Aber ich will noch mal festhalten, blaue Plakette ist für Sie kein Tabuthema. Es ist ja auch ein Lieblingsthema der Grünen beispielsweise.
Sie sehen jetzt an dem Beispiel, wenn ich Sie frage, was löst die blaue Plakette an dem Problem der Antriebstechnik? Nichts.
Aber kurzfristig wäre es vielleicht wirksam.
Es nützt auch kurzfristig nichts, weil Sie halt auf diese Weise gar nichts lösen, sondern Sie müssen schaffen, dass wir auf mittlere Sicht zu weniger emittierenden Motoren kommen.
Wann wird es in Deutschland ein Verbot geben für die Neuzulassung von Verbrennungsmotoren?
Ich sehe das die nächsten 30 Jahre nicht.
2030 haben ja die Grünen sich zumindest ins Wahlprogramm geschrieben.
Das habe ich auch gelesen. Ich glaube, dass das nicht gesetzt wird.
Sie haben selbst gesagt, dass Politik und Industrie doch gemeinsam Verantwortung übernehmen müssen, wenn es um die Zukunftsfähigkeit dieser Schlüsselindustrie in Deutschland geht. Und dazu gehört ja auch strategisch gemeinsam Ziele zu formulieren und nicht darauf zu warten, dass andere das in die Hand nehmen und uns der Export wegbricht in dieser Frage. Die Grünen sind die Einzigen, die Tacheles reden mit dieser Zahl 2030. Warum trauen Sie sich nicht?
Ich vermag heute nicht ernsthaft zu sagen, welcher Weg der richtige ist. Ich will Ihnen ein Beispiel aus Hessen sagen. Alle Welt redet über Elektromobilität. Da wollen wir auch hin. Ob das die richtige Lösung ist, kann uns niemand sagen. Wir haben auch die Wasserstoffbrennzelle. Wenn wir heute oder in 2 Jahren alles mit der Elektromobilität machen würden, würde die Stromversorgung in unserem Land zusammenbrechen. Wir haben eine Gemeinde hier im Taunus. Da gibt es in einer Straße 3 Tesla, die haben sie alle gemeinsam geladen. Anschließend ist in der gesamten Region der Strom ausgefallen. Nur damit man weiß, über was wir reden.
In Amsterdam am Flughafen besteht die komplette Taxiflotte aus Tesla. Und Amsterdam und die Niederlande brechen nicht zusammen.
Ja, das sind ausgewählte kleine Beispiele. Ich glaube, dass wir auch in der Lage sind, jetzt reden wir mal über hessische Interessen, Opel hat das größte Ingenieurzentrum nahezu weltweit, 7000. Vor 1,5 Jahren war ich dort und hatte die Freude, das neue Motorenentwicklungszentrum einzuweihen. Das war die größte Investition von General Motors, die sie jemals gemacht haben, fast 500 Millionen. Und dann haben die mir vorgeführt, wie sie den klassischen Verbrennungsmotor immer weiterentwickeln, sodass kaum noch Rückstände bleiben. Ich bin weder Physiker noch Chemiker, aber ich kann Ihnen sagen, wir brauchen auf allen Ebenen eine Entwicklung, die zu dem Ziel führt, dass wir ganz wenig Emissionen nur haben. Das kann Elektro sein, das kann Wasserstoff sein, das kann auch verbesserte traditionelle Dinge. Und die Politik tut gut daran, nicht einen Termin festzuschreiben in der Hoffnung, bis dahin haben wir zum Beispiel Batterien gefunden, die nicht so eine katastrophale Umweltbilanz haben wie heute. Bis dahin wird auch geforscht werden. Ich will nicht missverstanden werden. Den Druck aufrechterhalten, ja. Aber feste Termine zu nennen, das, glaube ich, überfordert uns alle. Und wenn es zu diesem Termin nicht gelingt, was ist denn dann?
Also ehrlich dann die Grünen?
Das ist nicht mein Sprachgebrauch. Sie wissen, dass die Grünen sich an diesem Thema ganz besonders engagieren. Wenn ich den Kollegen Kretschmann nehme, der nun in Verantwortung ist, der teilt diese Position überhaupt nicht und sieht eine ganz andere Politik vor, sodass man nicht sagen kann, die Grünen. Und ich glaube, dass es klug ist, dass wir unsere Kraft, auch unsere Forschungsförderung und vieles andere mehr darauf richten, dass wir sehr rasch gute Entwicklungen haben. Aber sozusagen einen Beschluss zu fassen in der Hoffnung, dass der Rest sich irgendwie löst, das ist mir zu wenig in der Politik.
Danke, Volker Bouffier, hessischer Ministerpräsident. Das war HR Info, das Interview mit Christopher Plass und Katja Marx. Weitere Informationen und den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de.